Schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Preis dem Herrn. Amen. Wir schlagen heute Morgen mal auf zum Kolosserbrief Kapitel 1. Epheser, Philippa, 1. Mose, Josua, Kolosser. Kolosser Kapitel 1, Vers 18. Und was steht da? Da steht Folgendes. Er, das ist Jesus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Sag mal mit mir. Der Christus hat in allem den Vorrang. Iso muss so sein. Gott ist der Oberste und er hat Vorrang, richtig? Und der Christus ist der Sohn Gottes, der hat auch Vorrang. Ist einfach so. Und jetzt pass auf, jetzt gehen wir wieder zurück zum Anfang dieses Verses. Da heißt es, er, Jesus, ist das Haupt der Gemeinde. Haupt des Leibes der Gemeinde. Jetzt frage ich dich, wenn Jesus das Haupt der Gemeinde ist, ist es so, dass Haupt und Leib eins sind? Eigentlich schon, oder? Das ist keine Trickfrage. So, wenn also dein Haupt da ist, dann geh ganz stark davon aus, dass auch der Rest von dir da ist. Wenn das Haupt auf dem Thron sitzt, dann sitzt auch der Rest von dir auf dem Thron. Also es ist keiner sagt, oh, da kommt der König, und da ist dann sein Körper nicht mit einbezogen. Das ist ein Quatsch. Ja, so Jesus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Wer gehört zur Gemeinde? Also zur Gemeinde Christi Jesu. Wenn du Gast bist, kannst du dich auch melden. Okay, alles klar. Du bist in Christus demnach. Und der Christus hat Vorrang vor allem. Bedeutet das dann, dass auch du auf bestimmten Gebieten, bei denen Gott es einfach für notwendig hält, dir Vorrang eingeräumt wird? Eigentlich schon, oder? Also, wenn der Christus Vorrang hat vor allem und du bist in Christus, dann hast auch du mit dem Christus Vorrang vor allem, dann ist ein besonderer Segen Gottes auf dir drauf. Einfach deswegen, weil du in Christus bist. Das ist wichtig, ich möchte den Gedanken ein bisschen vertiefen. Wir werden nämlich nachher noch auf traumatisierende und schwierige Situationen eingehen. Meine Botschaft heißt deswegen auch Triumph statt Trauma. Und du sagst jetzt, Pastor, überhaupt erklär mal das Bild hinter dir. Das ist ein bisschen Quatsch, das Bild, ich weiß es. Wir sehen da ein Bild, ist gebirgig. Auf der einen Seite fährt ein Zug und auf der anderen Seite steht ein Einhorn, ein Nashorn. Okay. Ein Nashorn. Okay. Und der Zug ist der Triumphzug. Okay, weil Paulus sagt ja, 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 24, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Ist ein bisschen anders gemeint, bei denen war das damals natürlich ein Umzug, ihr wisst schon, so eine Parade, aber Parade mit Nashorn, Einhorn habe ich jetzt nicht gefunden. Na, ich habe mir gedacht, hey, Zug ist prima. So, das hatte der Triumphzug. Da sitzen die Christen drin und triumphieren. Und das Einhorn daneben, das Nashorn daneben, das ist der Teufel. Der würde gern diesen Triumphzug zum Entgleisen bringen, deswegen hat er ja auch dieses große Horn auf der Nase, aber das schafft er nicht. Warum nicht? Weil da eine Kluft zwischen ihm und dem Zug ist. Der kann nur nachschauen dem Zug und er kann nichts dagegen machen. Okay, das soll zu uns sprechen, verstehst du? Weil wenn du Christ bist, dann bist du im Triumphzug unterwegs. Sag ich nicht, dann hör bis zum Ende meiner Botschaft zu, okay? Ganz wichtig. So, du bist sehr wohl im Triumphzug umher, gehst im Triumphzug mit umher, du fährst mit dem Triumphzug. Wenn du in Christus bist und der Christus hat Vorrang vor allem, dann hast auch du Vorrang vor allem. Das bedeutet, dann dreht Gott dir auch den Segen nicht ab. Dann musst du dich dann drum bemühen, dass der Segen dir abgedreht wird. Das gibt's auch. Aber wir halten das jetzt mal fest. Okay, lass mich jetzt, wie gesagt, mal ganz kurz vertiefen, diesen Gedanken, dass der Christus das Haupt der Gemeinde ist einerseits und der Erstgeborene aus den Toten ist und dass er in allem Vorrang hat. Ich will jetzt mal vertiefen, dass der Christus in allem Vorrang hat. Pass auf. Wenn er in allem Vorrang hat, dann muss er alles besser machen als alle anderen. Stimmt's? Dann muss er der Größte, der Schönste, der Beste sein, dann muss er mehr Wunder tun und zwar von größeres Kaliber von Wundern und so als alle anderen vor ihm. Wenn also Mose auf dem Sinai oben war und dort mit Gott 40 Tage konferiert hat und dann wieder runterkam und sein Angesicht hat geleuchtet, steht in der Bibel drin, dass sein Angesicht geleuchtet hat. Gott hat auf ihn abgefärbt. Wenn also Mose vom Berg herabstieg und sein Angesicht hat geleuchtet, dann muss Jesus mindestens auch auf einem Berg oben leuchten. Weil er hat ja Vorrang, versteht ihr? Er muss ja irgendwie noch gesegneter sein als jetzt Mose. Und was ist passiert? Jesus ist auf einen weniger hohen Berg gegangen als Mose und ist dort verklärt worden. Und zwar nicht nur ist er umgestaltet worden, dass er geleuchtet hat wie die Sonne, sondern auch seine Kleider sind umgestaltet worden und sind ganz weiß geworden. Erinnert ihr euch? So, das sticht den Mose aus. Jesus hat Vorrang vor Mose. Deswegen leuchtet Jesus mehr als Mose. Seine Jünger haben das nicht ganz verstanden. Jesus hat ja Jünger dabei gehabt, Mose nicht. Jesus hat Petrus, Johannes und Jakobus dabei gehabt. Und Petrus, der hat sofort einen brillanten Einfall. Er sagt, Herr, Entschuldigung, dass ich die Konferenz störe. Denn es ist Mose und Elia, ihm Jesus erschienen, während er verherrlicht war. Und die reden jetzt miteinander über das Ende Jesu in Jerusalem, also am Kreuz. Er spricht da und er unterbricht Petrus. Er ist ziemlich hart, oder? Überleg dir mal. Jesus, Mose und Elia konferieren miteinander und du kommst an und du musst was sagen. Und ich, ja, also, ein bisschen den Eindruck hat man da. Er sagt auf jeden Fall, Herr, pass mal auf, ist ja super, dass ihr jetzt alle da seid. Offensichtlich bricht jetzt jedes Reich Gottes aus. Das finden wir gut. Herr, lass uns doch gleich hier eine neue Stadt gründen. Naja, bauen können wir jetzt nicht. Wir Palast können wir jetzt nicht bauen. Wir bauen jetzt dir halt, wir bauen euch drei Hütten. Drei Hütten. Petrus denkt, dass Mose und Elia und Jesus irgendwie ebenbürtig sind, gleichrangig sind. Deswegen sagt er, wir bauen euch drei Hütten. Und in dem Moment passiert was. In dem Moment verschwinden Mose und Elia, eine Wolke überschattet die Jünger und eine Stimme kommt aus der Wolke. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. So in anderen Worten, Gott, ja, der Heilige Geist, der schiebt hier Mose und Elia, wups, wieder zurück in die Herrlichkeit. Und er sagt, er ist es, Freunde. Ihn hört. Jesus hat den Vorrang. Vorrang vor den anderen beiden, vor Mose und Elia. Könnt ihr das sehen? Vorrang. Jesus ist derjenige, der Vorrang hat. Denk immer dran, du bist in Christus. Wenn du das mal erkannt hast, dass du in Christus bist und dass der Christus den Vorrang hat, dann wird es dein Selbstbild verändern. Dann wird es deine Befindlichkeit verändern. Und wenn du mal in der Krise bist, dann wirst du feststellen, du bist eigentlich gar nicht in der Krise, denn du musst ja früher oder später wieder gewinnen, denn du bist in Christus und der hat Vorrang. Also diese Denkungsart, die möchte ich, dass du dir so richtig zu eigen machst. Okay? Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Lass mich noch ein bisschen weitermachen mit dem Ganzen. Mose hat das Meer geteilt. Ihr wisst schon, mit dem Stab seiner Zeit hat er das Rote Meer geteilt. Wie toppt man das? Indem man übers Wasser geht. Vorrang, Jesus hat Vorrang. Mehr teilen ist eine Sache. Auf dem Wasser gehen und mal was ganz was anderes. Ich meine, das macht beides dasselbe Gott, aber trotzdem. Was ist spektakulärer oder besonderer? Ja, mehr zu spalten oder übers Wasser zu gehen? Ich würde mal sagen, Jesus Vorrang. Jesus hat hier wieder Vorrang. Das ist aber noch nicht alles, eben. Da geht es noch weiter. Mose hat schmutziges Wasser in Süßwasser verwandelt. Ihr wisst schon, beim Wandern in der Wüste, 2. Mose Kapitel 15. Er hat Wasser in schlechtes Wasser, schmutziges Wasser in gutes Wasser verwandelt. Wie toppt der Christus das? Indem er schmutziges Wasser in Wein verwandelt. Vorrang, Jesus hat Vorrang. Okay, der eine verwandelt schlechtes Wasser in gutes Wasser, der andere, der verwandelt schlechtes Wasser in Wein. Das toppt das Ganze. Merkt ihr was? Der Christus hat Vorrang. Wenn es so ist, dass Jona im Boot schläft. Ihr wisst, Jona hat im Boot geschlafen, liest das erste Kapitel von Jona. Er läuft vor dem Auftrag Gottes davon und legt sich ins Boot und schläft im Boot. Dann kommt ein Sturm und er schaukelt dieses Boot auf und sie haben Angst zu ertrinken, die Seeleute. Dann gehen sie runter zu dem Schläfer, der Kapitän selber, und sagt, was ist mit dir los, du Penner, steh auf und bet, ruf deinen Gott an, wir gehen unter. Und er sagt, ja, das weiß ich schon, Jonah, ja. Er sagt, ich weiß auch, was man dagegen machen kann. Der Sturm ist wegen mir gekommen. Wenn ihr mich über Bord schmeißt, dann hört der Sturm auf. Und sie sagen, ja wirklich, ja, ich bin Prophet, ich weiß das. Und dann überlegen sie sich, ja, sollen wir den ins Wasser schmeißen? Ja, der hat ja direkt darum gebeten und dann bitten sie Gott und sagen, oh Herr, wir schmeißen den jetzt ins Wasser und falls wir uns da geirrt haben, dann legt doch diese Sünde uns nicht zur Last, okay? Sei doch so gut. Und dann auf drei werfen sie den Jona ins Wasser. Jona geht unter, plumps wie ein Stein ist er weg. Und es kam eine große Stille über den See. Und der See, also das Meer, das wird glatt. Und denen stehen die Haarzuberge. Die sagen, der hat recht gehabt, der muss ein wirklicher Prophet gewesen sein. Dieser Gott, dem der dient oder vor dem der Vorlauf, der ist mächtig. Und dann mit wackelnden Knien, ja, gehen sie und opfern Jahwe, dem Gott der Israeliten. Und sie legen Gelübde ab und sie bekehren sich. Sie bekehren sich. Sie bekehren sich zu ihm. Okay. Jona schläft im Boot und stillt einen Sturm, dadurch, dass er übers Geländer geworfen wird. Jetzt muss Jesus auch schlafen in einem Boot. Und auch da muss ein Sturm sein. Und dann muss auch er den Sturm stillen. Aber Jesus stillt den Sturm auch. Aber nicht dadurch, dass man ihn ins Wasser wirft. Weil er läuft ja vor Gott nicht davor und er ist ja Gott im Fleisch, sondern er macht's anders. Er stellt sich hin und er spricht zum Sturm und zum Meer und die gehorchen ihm. Und dann entsteht auch eine große Stille. Und was passiert dann? Dann steht dann auch wieder die Haar zu Berge. Die sagen, was ist das für einer, der auch Wind und Wellen gebietet? Vorrang vor Jona zum Beispiel. Gehen wir ganz kurz zu Elisa. Elisa hat ungefähr 100 Bibelschüler gespeist. Mit Gerstenbrot, 20 Gerstenbroten, zur Hungersnotzeit. Das war Hungersnot. Und da kam ein Mann an und hat den Elisa versorgt mit 20 Gerstenbroten. Und Elisa hat gebetet, hat diese 20 Gerstenbrote dann verteilt unter seine Bibelschüler, seine Prophetenjünger heißt das, und die waren alle satt. In anderen Worten, Gott hat es vermehrt, was der Elisa da ausgeteilt hat. Ein Speisungswunder, super Sache. Wenn du hungrig bist, Speisungswunder kriegst, top, super. Okay. Wenn also der Prophet im Alten Testament aus 20 Gerstenbroten Nahrung für 100 macht, dann muss der Christus das toppen. Und was macht er? Der sieht sich in einer Mangelsituation 5000 Männern ohne Frauen und Kinder gegenüber. Und er betet auch, aber er hat keine 20 Brote, sondern er hat nur 5. So, der Prophet Elisa, der speist 100 Leute mit 20 Broten, oder vielleicht sind es auch 200 Leute gewesen. Es war auf jeden Fall ein Wunder. Und Jesus speist mindestens 5000, nämlich rein jetzt nur die Männer, mit 5 Broten und ein paar Fische obendrauf. Vorrang. Jesus hat hier wieder Vorrang. Vorrang, Vorrang, Vorrang. Und denk dran, du bist in Christus. In anderen Worten, was Jesus gemacht hat und wie es Jesus geht und wie Gott Jesus unterstützt hat, so unterstützt er auch dich, weil du in Christus bist. Wenn der Christus Vorrang hat, hast auch du Vorrang. Das ist für viele Christen ein vollkommen neuer Gedanke, weil viele mit ihren Fehlern, mit ihren Problemen, mit ihren Beschwerden, mit ihren Mängeln und so weiter beschäftigt sind und die auch akut fühlen. Sie denken, sie haben was damit zu tun. Hör mal, egal wie du bist als Person, wie vollkommen oder nicht vollkommen du bist, ist es nicht so wichtig. Solange du in Christus bist, gelten für dich die Christusregeln. Vorrang. In anderen Worten, auch wenn du mal absäufst, es muss der Zeitpunkt kommen, wo du wieder auftauchst und ganz oben schwimmst, weil nämlich der Christus einfach dazu bestimmt ist, ganz oben zu schwimmen. Das Haupt, ja, sitzt auf dem Thron neben dem Vater. Ja, wo denkst du denn, dass der Rest des Christus sitzt? Auch mit ihm dort. Ne, wenn der König auf dem Thron sitzt, dann sitzt da nie nur der Kopf, sondern der ganze Rest auch. Und wenn du zum Rest gehörst, dann gehörst du auch in diese Position. Dann halt es mal fest in deinem Herzen. Das ist ganz wunderbar. Noch was. Noch was. Noah baut eine Arche und rettet 8 Menschen durch die große Flut. Jesus baut auch eine Arche, nämlich die Gemeinde, und er rettet Milliarden von Menschen. Jesus hat Vorrang. So kann man weitermachen und weitermachen und weitermachen und ich mache noch weiter. Jetzt pass mal auf. Totenauferweckungen. Elia hat einen Toten auferweckt. Elisa hat 2 Tote auferweckt. Das sind die einzigen Totenauferweckungen im Alten Testament. Wie viele Tote muss dann der Christus auferwecken, um Vorrang zu haben? Er muss 3 auferwecken. Hat Jesus 3 auferweckt? Er hat 3 auferweckt. Den Jüngling von Nain, die Tochter von Jairus und den Lazarus. Okay, ja, aber jetzt pass auf. Eine Besonderheit. Und zwar ist es so, dass Elisa, der Prophet Elisa, schon tot war, als er einen anderen von den Toten auferweckt hat. Du sagst, wie geht denn das zu? Ja, die Bibel sagt Folgendes. Ein Mann ist gestorben in der Stadt und sie haben ihn auf die Bahre gelegt und rausgetragen zum Friedhof. Und sie waren gerade dabei, den zu begraben, kamen aber nicht mehr dazu, weil sie gesehen haben, da kommt eine marode Bande von Moabitern, eine moabitische Räuberschar. Ja? Eine Cowboy-Gang reitet plötzlich in die Stadt hinein, schießen schon in die Luft und sie wissen, oh, 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 wir müssen aufpassen. Also die Leute in der Stadt. Und sie sehen, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell heimgehen und die Winchester auspacken. Und was machen wir jetzt mit dem Toten? Sie machen also das Grab vom Propheten Elisa auf und schmeißen den Toten da hinein. Steht wirklich da. Sie warfen ihn hinein, kannst du nachlesen. Also voll ohne Pietät und ohne Takt. Ja? Ganz schnell. Oh, ja, Not kennt kein Gebot, auf dem Friedhof auch nicht. So, die schmeißen ihn da also rein. Ja, die schmeißen ihn da rein und dann rennen sie heim. Und während sie noch rennen, hören sie hinter sich, hallo, tut mal langsam. Und es läuft ein anderer ihnen nach, nämlich der Gestorbene, der Tote. Und die bleiben stehen und sagen, was ist denn jetzt los? Und der Tote sagt, ja, es ist so, als ich auf die Knochen vom Elisa draufgefallen bin, bin ich wieder lebendig geworden. Und ich habe mir gedacht, wo bin ich denn hier? Ich bin hier im Grab von Elisa, ich habe geholfen, ihn mit zu bestatten. Elisa, was mache ich denn hier? Wieso bin ich lebendig? Ich bin doch auch tot gewesen. Und so ist er auferweckt worden von den Toten. Also ein Toter hat einen Toten von den Toten auferweckt. Wie bitte toppt man das? Wenn Jesus Vorrang haben soll, wie toppt man das? Ganz einfach, indem man selber von den Toten aufersteht. Das hat Elisa nämlich nicht gemacht. Also es ist eine Sache, wenn deine Knochen einen anderen auferwecken, weil Gott es so will. Es ist eine ganz andere Sache, wenn du selber auferweckt wirst. Und genau das ist passiert. Jesus ist von den Toten selber auferstanden. Ja, so er hat also auch hier wieder Vorrang. Er ist selber von den Toten auferweckt worden. Ist quasi der Vierte in der Reihe. Hammer. Jesus hat Vorrang. Vorrang in allem. Und es ist eine ganz interessante Angelegenheit, dass wir uns das vergegenwärtigen. Schau, Salomo hat einen Tempel aus Gold gebaut. Herodes auch. Gold, Marmor, viel Gold, viel Marmor. Der Tempel in Jerusalem hat ausgesehen wie ein goldener, schneebedeckter Berg. Man konnte da, wenn ein sonniger Tag war, und das war ja eigentlich immer, man konnte gar nicht richtig hinschauen. Es war wie die Herrlichkeit Gottes, man konnte da nur mit Sonnenbrille hinschauen. Ja, phänomenal. Okay, also dieser Tempel, der Tempel Salomos, der war aus Gold. Jesus baut einen Tempel aus Menschen. Was ist wertvoller? Menschen oder Gold? Sagst du Gold? Nein. 6, ja, falsch. Ja. Menschen. Ja, Jesus hat einen Tempel aus Menschen gemacht. Er hat Vorrang. Er hat Vorrang vor allem. Das ist hammermäßig gut. Das ist richtig interessant. Gibt noch andere Sachen auch. Elia ist entrückt worden. Er musste Christus mindestens auch entrückt werden. Aber er wird nicht nur entrückt, sondern er wird außerdem auferweckt von den Toten und dann entrückt. Das ist bei Elia nicht der Fall gewesen. Also es ist so noch obendrauf, versteht ihr? Weil normalerweise langt es völlig, wenn du stirbst. Aber Jesus ist wieder auferstanden und dann entrückt worden. Und das Unterzeugen und so. Also Jesus hat Vorrang. Jesus hat Vorrang in allem. Jesus hat Vorrang in allem. Und jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Botschaft. Ja, es ist wichtig, hör mal, ich habe jetzt deswegen so lange rumgemacht, damit ihr das wirklich erkennt. Du kannst in die Bibel noch weiter hineinschauen, du wirst immer erkennen, dass Jesus zum Schluss den Vorrang hat. Er ist derjenige, der wirklich den Vorrang hat. Und du bist in Christus, das bedeutet, dass der Wind Gottes auch deine Segel füllt. Okay? Dass es egal, wie es dir jetzt geht, dass es nicht das Ende ist, sondern dass es wieder aufwärts gehen wird. Dass du wieder triumphieren wirst, du musst triumphieren. Und sogar wenn du aus dieser Welt hier rausfällst, dann fällst du in die Hand Gottes hinein und dann geht es dir auch nicht schlecht. Amen. Ich möchte, dass wir diese Haltung uns zu eigen machen. Ich kann nicht untergehen, ich muss es packen, denn der Christus in mir hat Vorrang. Nicht du vielleicht hast Vorrang, aber der Christus in dir, der hat Vorrang. Ja, und deswegen, weil du in ihm bist, wird er dich retten. Okay, Apostelgeschichte Kapitel 8. Es ist nämlich so, dass wir in der Apostelgeschichte 8 hier uns eine Situation mit einer Situation konfrontiert fühlen, die gar nicht gut ist. Ich muss eigentlich in Kapitel 6 beginnen. Es ist so, dass das Evangelium in Jerusalem eingeschlagen hat wie ein Blitz. Ihr wisst schon, Pfingsten. Ne? Feuer Gottes fiel und die haben in Sprachen geredet und Petrus hat gepredigt und Tausende von Leuten haben sich bekehrt. War wunderbar. So, es war jetzt ein richtig Erweckungsfeuer da. Aber jetzt sind einige Tage, Wochen, Monate, Jahre vergangen. Und jetzt ist es so, dass wir eine Gesellschaft in Jerusalem vorliegen haben, die zutiefst gespalten ist. Wir haben eine gespaltene Gesellschaft. Die einen, die sind für die Christen, die anderen, für die sind die Christen die Teufel. Okay? Wir haben es mit einer Situation zu tun, die schwierig ist, schwierig ist, schwierig ist. Ich lese mal ab Vers 1, oder ich fange vielleicht doch mal ab Kapitel 6 an. Was passiert? Die Menschen in der Welt hier, oder die Menschen in Jerusalem, die fangen an, mit den Christen zu stänkern. Hey, was ist mit dir los? Du bist ja völlig unsolidarisch, dass du dich jetzt mit diesem Christentum hier identifizierst. Wir müssen hier eins sein und zusammenstehen. Wir haben gemeinsam zu kämpfen gegen die Römer. Und jetzt spaltet ihr uns dadurch, dass ihr für Christus seid und behauptet, dieser ans Kreuz genagelte Jesus, der wäre der Christus. Wie könnt ihr nur? Und so geht es halt so hin und her. Und wie gesagt, die Gesellschaft spaltet sich. Und zum Schluss ist es so, dass man die Christen richtig massiv ausgrenzen tut. Man lässt sie nicht mehr in Läden hinein. Gehst du am Morgen zum Bäcker und der Bäcker sagt, halt, stopp mal, da in der Tür, sind Sie Christ? Und du denkst dir, wieso, ist das interessant, hat das was mit den Semmeln zu tun? Ich will nur einkaufen. Nein. Wir wollen nicht, dass diese Gedanken hier bei uns herumschwirren, dass dieser Geist hier bei uns sich einsetzt. So, sind Sie Christ? Und du sagst, bin ich. Jesus ist Herr. Dann sagt er, tut mir leid, wir müssen sie woanders einkaufen. Dann musst du wieder gehen. Stell dir mal diese Behandlung vor. Okay? Gab es damals. Solche Sachen, die gab es. Und nicht nur das. Nicht nur so, dass die Gesellschaft die ausgegrenzt hat, sondern die haben die auch verleumdet. Die haben sie schikaniert und das ging bis in die Familie hinein. Der Vater war vielleicht ein brennender Pharisäer und die Kinder, die haben sich Jesus angeschlossen und jetzt sind sie da gegeneinander. Und da machen sie sich Vorwürfe und der Vater zeigt schweren Herzens dann seine Kinder an, ja, dass die jetzt also auch dazu gehören, zu diesen Christen. Und so geht es da hin und her. Es ist eine ganz, ganz schwierige, üble Zeit. Und jetzt ist es so, dass die Christen natürlich deswegen nicht den Mund halten, sondern die sprechen, die reden, stellen sich an die Straßenecken und predigen das Evangelium. Und dann kommen einige, als ein Mann namens Stephanus das macht. Stephanus ist einer der ersten Angestellten der Gemeinde. Die Gemeinde ist gewachsen, man hat soziale Dienste entwickelt und bisher haben die Apostel das Brot morgens ausgefahren, die Armen gespeist, die Witwen gespeist und so, aber denen ist es zu viel geworden. Die mussten ja ins Gebet gehen und ins Wort gehen, weil wenn du nicht studierst, dann hast du auch nichts zum Sagen. Problematisch. Na, und erst recht, wenn du ein Apostel bist und die Gemeinde gerade erst am Entstehen ist. So, sie haben also gesagt, wir müssen da Leute anstellen, lass uns Diakone einsetzen. Und dann haben sie geschaut, wer in der Gemeinde gut ist, wer angenommen ist und respektiert ist. Und diese Leute, die haben sie dann eingesetzt. Da waren ein Mann namens Stephanus dabei und ein Mann namens Philippus war dabei, der wird uns nachher noch beschäftigen. Und so war das. Und die waren aber nicht nur Angestellte in der Gemeinde und haben soziale Dienste gemacht, die waren auch selber brennende Evangelisten. War richtig gut. Und die haben also gepredigt und eigentlich haben es schon alle gehört gehabt, ja. Und die eine Hälfte der Stadt, die war bei den Christen und die anderen, die wollten die nicht hören, die haben die Christen gehasst. Auch wenn es vielleicht einleuchtend war, was dieser Stephanus hier gepredigt hat, sie wollten es einfach nicht mehr hören. Sie haben gesagt, ja, das kann ja sein, dass das stimmt, aber wir wollen es einfach nicht mehr hören. Fertig aus. Wir wollen uns mit diesen Sachen nicht mehr beschäftigen. Dann, weil er geredet hat in einem Geist, dem sie nicht widerstehen konnten. Sie haben keine Argumente gegen ihn gefunden, gegen das, was er gesagt hat. Das war alles prima, das war alles gut. Haben sie sich auf Ad hominem-Attacken eingelassen. Das sind Angriffe auf die Person. Ja, der hat einen schlechten Charakter, der hat über Mose und über das Gesetz gelästert. Hat er natürlich überhaupt nie gemacht, aber so haben sie ihn angeschuldigt. Und so haben sie ihn dann entsprechend ausgerichtet, ja, und haben seine Existenz vernichtet. Tatsächlich, buchstäblich, indem sie ihn gesteinigt haben. Jetzt lass es mal einsingen. Jetzt stell dir das mal vor. Du bist ein harmloser Christ, du meinst es nur gut. Du hast im Herzen zu Jesus gefunden und du willst Frieden mit allen Menschen. Aber jetzt kommen Massen Leute, die sich gegen dich aussprechen. Die grenzen dich aus, die machen dich schlecht. Wegen Dingen, wegen deiner Überzeugungen. Wegen deinen Überzeugungen. Und jetzt hörst du, dass es immer gefährlicher wird, in die Gemeinde zu kommen. Und dass mittlerweile sogar einer der Angestellten der Gemeinde zu Tode gebracht worden ist. Stell dir das mal buchstäblich vor, das würde uns passieren. Uns feindet man überall an, wo man uns sieht in der Stadt. Nicht alle natürlich, manche lieben uns auch. Aber zum Schluss wird einer meuchlings um die Ecke gebracht, weil er eine prominente Person in der Gemeinde war. Plötzlich fangen alle an nachzudenken. Wie sehr glaube ich eigentlich das wirklich? Ist es für mich nötig, noch in die Gemeinde zu gehen, oder habe ich da nur soziale Nachteile davon? Schau, diese Fragen, die stellen sich denen. Das sind Fragen, diese und Begebenheiten, die eine Gemeinde, die Christen, traumatisieren können. Wenn du ausgegrenzt wirst wegen deines Glaubens, weil du kannst nicht mehr einkaufen, wo und wann du willst. Ja, du wirst schräg angeschaut, schief angeschaut. Auf der Arbeit kriegst du nur Schwierigkeiten, weil du Christ bist. Alle anderen sind keiner, du bist Christ und du kriegst nur Schwierigkeiten deswegen. Da überlegst du dir, ist es mir das wirklich wert? Und jetzt hörst du auch noch, dass einer gestorben ist. Dass sie einen umgebracht haben. Einfach nur deswegen, weil er Jesus nachfolgt. Wir können es nachlesen. Philippus, der wird herausgefordert in Apostelgeschichte Kapitel 6. In Kapitel 7 predigt er um sein Leben, okay? Aber er kann aus seiner Haut nicht raus. Er hat eine feindselige Zuhörerschaft. Und er predigt und er lehrt und er macht und er tut. Und zum Schluss, er kann sich einfach nicht verstellen. Er sagt, was in ihm drinnen ist. Er sagt, und diese, ihr habt ihr nicht alle und eure Väter habt ihr nicht alle Propheten getötet? So wie diesen Jesus, den ihr jetzt ermordet habt. Ihr habt ihn ermordet. Und dann dringt es ihnen durchs Herz. Ja, und sie knirschen mit den Zähnen gegen ihn, weil sie wissen, er hat recht. Sie haben wirklich Jesus nicht leiden können und aus Boshaftigkeit ihn ermordet. Und sie machen allen anderen Schwierigkeiten. Nicht nur, weil die Christen schlecht drauf sind oder schräg drauf sind, sondern weil man sie jetzt schikanieren kann, weil man das jetzt darf, weil das jetzt richtig ist. Da lassen sich manche ein wenig raus, ja. Und dann kommen Charakterzüge heraus, die nicht so doll sind. Und mit denen haben sie jetzt zu tun. Und Stephanus predigt und sagt, ihr seid Mörder dieses Christus gewesen. Und da werden sie so sauer, dass sie ihn aus der Stadt rauszerren und ihn steinigen. Er stirbt. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein Gemeindemitglied. Möchte denken, dass da sofort irgendwie ein Dämpfer auf der Gemeinde liegt. Aber die waren anders drauf, ihr Lieben. Die wussten, der Christus hat Vorrang. Aber ich muss jetzt mal anfangen zu lesen hier. Sonst wäre ich ja gar nicht fertig bis heute Nachmittag um 3. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, an dem Todestag des Stephanus, gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle, sag mal alle, wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Die Apostel nicht, weil die Apostel, die sind schon verhaftet worden. Und obwohl alles versperrt war und die Wachen vor der Tür standen, hat man sie trotzdem am nächsten Tag im Tempel predigen sehen. Also denen kommen wir nicht bei, die sind ein bisschen unheimlich, die lassen die Leute in Ruhe. Also die Verantwortlichen, die Polizei, der Staatsanwalt, die Ämter und die Pharisäer, diese Parteien, die lassen die in Ruhe, aber die anderen nicht. An jenem Tag entstand eine große Verfolgung. Schau, die kleine Verfolgung, die habe ich gerade angedeutet. Mit der Schikane, mit den Ausgrenzungen und so weiter. Aber jetzt kommt eine große Verfolgung. Die große Verfolgung gegen die Gemeinde ist, dass sie alle zerstreut wurden. Sag mal alle. Okay? Alle wurden zerstreut. In die Landschaften von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. So, die Mitglieder der Gemeinde, die noch gar nicht so lange Christen sind, ein paar Monate, ein paar Jahre, manche vielleicht bloß ein paar Wochen, die haben jetzt kein Haus mehr. Ich muss weiterlesen. Denn die werden nämlich jetzt zerstört. Sie haben kein Bankkonto mehr, weil die werden blockiert. Die werden jetzt in ihrer Existenz vernichtet. Ich lese mal ab Vers 3. Saulus, das ist der spätere Paulus, verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging. Der hat sich eine Liste machen lassen von Gemeindemitgliedern und dann hat er den Leuten Besuch abgestattet bei sich zu Hause. In anderen Worten, die Verfolgung, die wurde plötzlich sehr privat. Es ist nicht mehr nur die Gemeinde gewesen, die verfolgt worden ist, sondern privat. Plötzlich klingelt es bei dir. Ja, und die Tür geht auf und da steht einer draußen, der so fromm lächelt. Ja, Paulus, hallo, gehören Sie auch zu diesen Christen? So, okay, ich sehe schon, Sie gehören dazu. Und dann geht er rein mit seiner Verhaftungs- und Eingreiftruppe, ja, und verhört die Leute. Leuchtet ihnen ein Lichtstrahl die ganze Nacht ins Gesicht, ja, sagen Sie endlich sich los von diesem Jesus. Die Bibel sagt, unsere Bibel sagt, das Alte Testament sagt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, dieser Christus da, dieser Jesus, dieser, der hing am Kreuz. Ihr verehrt als Christus einen, der am Holz hing, einen Verfluchten, das könnt ihr nicht. Und die Christen bleiben dabei und sagen, natürlich können wir das, denn Jesus, der hat ja die Sünden der Welt auf sich genommen. Er hat unseren Fluch am Kreuz auf sich genommen, so ist es zu verstehen. Herr Pharisäer, aber der will das natürlich nicht hören. Ja, der will sich da nicht überzeugen lassen, sondern der sagt jetzt, nein, das ist Auslegungssache und überhaupt, weil er sie verhaften will, weil er sie quälen will, diese Leute, weil er sie schikanieren will. Schau, da haben wir es also jetzt zu tun mit einem, der bisher immer fromm und freundlich war, freundlich, fromm gelächelt hat. Ja, und der offenbart plötzlich autoritäre, faschistoide Züge an sich. Weil jetzt ist er auf der guten Seite, versteht ihr? Jetzt dürfen wir ja mal so richtig draufhauen und man ist der Gute. Und so lernen die Christen jetzt, hey, was ist denn da los? Die Polizei haut auf uns drauf und denken, sie sind die Guten, nur deswegen, weil wir an Jesus glauben. Puh, die ernüchtert es völlig. Ja, deren Weltbild stürzt zusammen. Die haben die Möglichkeit, jetzt traumatisiert zu sein. Die haben die Gelegenheit, traumatisiert zu sein. Ich würde es noch ihnen nicht einmal verübeln, wenn sie jetzt traumatisiert wären. Wenn sie sagen würden, oh, schlimm, schlimm, kein Haus mehr, kein Konto mehr, nichts mehr. Ich bin jetzt vollkommen auf Gott geworfen, völlig. Und was machen die? Wie sind die drauf? Lass uns mal nachschauen, wie die drauf sind. In ihrem Elend. Also Saul, der verwüstet die Gemeinde, geht in die Häuser, schleppt sowohl Männer als Frauen fort und überliefert sie ins Gefängnis. Lass mich das auch noch sagen. Du, wenn du Tausende von Leuten ins Gefängnis tust, die Gefängnisse sind nicht ausgelegt für Tausende. Weißt du, was du dann machen musst? Du musst dann Lager gründen, außerhalb der Stadt Lager, in denen du die Christen konzentrieren kannst. Und damit sich das auch nicht ausbreitet, diese Gedanken, dieser gedankliche Virus des Christentums, muss man die dann auch bewachen, ja, das ist quasi Quarantäne. Muss man dann bewachen mit Hunden und so weiter. Und, furchtbar. Ja, so Zeugs läuft da. Und die Christen, wie sind die drauf? Wie sind diese Leute drauf? Was für ein Geist herrscht unter denen? Ich lese mal weiter. Vers 4. Und die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Da steht nicht, sie gingen in die Wüste, zogen sich in eine Höhle zurück und flennten und bliesen Trübsal. Es steht ausdrücklich nicht da, sondern da steht, sie gingen umher, immer noch öffentlich, und predigten, verkündigten das Wort. Das Wort verkündigen ist recht interessant. Das ist das Wort euangelizomai. Das bedeutet auf Deutsch, gute Nachricht erzählen. Also gute Nachrichtisieren. Schräges Wort auf Deutsch, aber das ist die wirkliche Übersetzung. So, in anderen Worten, die gingen umher und haben das Wort verkündigt mit Betonung auf dem Positiven. Jesus rettet, er rettet aus dem größten Dreck, er bricht die Macht der schlimmsten Sünde, er heilt, er befreit. Glaub an Jesus und du steigst auf, denn der Christus hat Vorrang und wenn du in Christus bist, dann hast auch du Vorrang, dann wird Gott dich segnen. Er wird Wege für dich machen, wo kein Weg ist, er wird dich heilen, wo keine Heilung möglich ist. Er wird deine Sündenmacht, in der du gefangen bist, brechen, so ist er zu dir. Will jemand Jesus annehmen? So haben die damals, so sind die herumgelaufen und so haben die gepredigt, ihr Lieben. So waren die drauf. Klingt das nach traumatisierten Leuten? Klingt das nach Leuten, die sagen, wo ist der nächste Therapeut? Ja, überhaupt nicht, die waren selber Therapeuten. Also das sind beinharte Nerven. Die haben das Wort Gottes, die haben das Evangelium wirklich ernst genommen, wirklich geglaubt. Und die haben sich nicht dran gestoßen, dass sie jetzt mal leiden mussten. Die haben nicht gesagt, Gott, warum nur Gott, warum? Wir haben doch alles richtig gemacht. Ich habe meinen Mann nicht ausgeschimpft. Ja, und Herr, warum? Ich habe doch meine Frau nicht geohrfeigt. Wir waren auch nett zu den Kindern und überhaupt. Ja, und wir waren doch immer brav in der Gemeinde. Und warum kommt es jetzt? Ja, genau deswegen, weil du immer brav in der Gemeinde warst. Es gibt nämlich ein Nashorn, das den Triumphzug zum Entgleisen bringen will. Und was das Nashorn vom Triumphzug abhält, das ist dein Glaube. die Kraft Gottes. Okay? So, es kann sein, dass äußerlich vielleicht dein Zugang ein wenig entgleist, aber nur zeitlang. Innerlich sollte er nicht entgleisen. Innerlich muss er nicht entgleisen, denn Gott hat einen guten Plan mit dir und er wird den durchziehen, bei Gott. Und wenn du sagst, jo Herr, ich mach damit, ich will das, dann greift er in dein Leben auch ein. Und dann hilft er dir da. Du musst natürlich dann nach seiner Pfeife tanzen, ja, und nicht nach deiner eigenen. Also wir halten fest, diese Leute hier, die gehen umher und verkündigen das Wort. Und Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und er predigte ihnen den Christus. Die Menschheit ist in Sünde gefallen. Gott hat jemanden geschickt, der die Menschheit wieder repariert, ihnen eine neue Natur einpflanzt. Dieser jemand ist Jesus, glaubt an ihn und er rettet euch. Das schlichte, simple Evangelium hat Philippus gepredigt. Einer der Angestellten, wie Stephanus seinerzeit, einer der Angestellten der Gemeinde, einer der ersten. Und er kommt also und er geht hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Die Tränen Jerusalems haben die Freude in Samaria gewässert. Schau, Philippus hat es erkannt. Okay, die Gemeinde in Jerusalem ist zerstört. Gibt es jetzt nicht mehr. Kann ich vergessen? Ich muss schauen, wo ich bleibe. Und dann ist er gegangen. Er hat gemerkt, jetzt ist nicht mehr die Zeit für innige Gemeinschaft in den Häusern hin und her, Lobpreis, Gottesdienst und Hauskreis. Jetzt ist Zeit für massive Evangelisation. Gott hatte die Schnauze voll von unseren Gottesdiensten, in dem sich alles nur um die Gläubigen schon gedreht hat. Er wollte, dass auch die Nichtchristen Er will jetzt, dass auch die Nichtchristen erreicht werden. Und ich sage euch, das ist jetzt die Zeit, in der wir uns befinden, in der Jetztzeit hier. Der Herr sagt, ich möchte, dass ihr euch jetzt ausstreckt zu den Leuten draußen. Dass ihr Leuten das Evangelium mitteilt, mit Leuten über Jesus redet. Wenn es für dich schwierig ist, dann sagt der Herr, ich gebe dir Kandidaten, mit denen das leicht ist. Ich bringe Menschen in dein Leben, mit denen du mit Leichtigkeit über Jesus reden kannst und die du zu Jesus führen kannst. Du mit deiner Persönlichkeit. Amen. Und wenn es doch nicht geht, aus irgendeinem Grund, dann musst du dich fragen, was tue ich, um jemanden anderem dann wenigstens zu helfen, zu evangelisieren? Unterstütze ich irgendwo das Reich Gottes, unterstütze ich irgendwo eine Gemeinde, einen Evangelisten, der das für mich tut, was ich nicht tun kann. Na? Ich habe nachgeschaut, falls sich das interessiert. Wir als Gemeinde, als die Online-Kirche jetzt online auf YouTube, wir haben in den letzten 28 Tagen, 28 Tage sind genau 4 Wochen, auf dem Tag 4 Wochen, haben wir 35.190 voneinander getrennte, unterschiedliche Einzelpersonen erreicht. 35.190 in 4 Wochen. Die Frage ist, mit wie vielen hast du persönlich geredet? Garantiert nicht mit so vielen, es sei denn, du hast ein richtig großes Mikrofon. Okay, die achteten einmütig auf das, was Philippus geredet hat, weil es ihr Herzensseiten in ihrem Herzen zum Klingen gebracht hat. Der hat so gepredigt, dass es sie angesprochen hat. Irgendwie haben sie sich angesprochen gefühlt. Sie haben gemerkt, Mann, hey, das ist, was der da bringt, das ist ja der Hammer, das ist ja richtig gut, das wollen wir. Schau, während Philippus in Jerusalem sich morgens aufs Fahrrad geschwungen hat und die Armen gespeist hat, ihr wisst schon, mit dem Brotkorb hinten drauf, hat er da verteilt an die Witwen und so weiter, sind Leute in Samaria zugrunde gegangen, weil sie das Wort Gottes nicht gehört haben. So ein super Evangelist, der macht hier Sachen, die auch gut jemand anders tun kann. Er fährt Brot aus und jetzt sorgt Gott dafür mit einem Donnerschlag, sorgt er dafür, dass dieser Evangelist endlich in seine Berufung kommt. Und plötzlich steht er da, nicht mehr unter Juden, sondern unter Halbjuden, die Juden nicht leiden konnten. Er ist immer noch ein Ausgegrenzter. Er ist immer noch eine Sonderfigur, denn unter den Juden wurde er ausgegrenzt und schikaniert, weil er Christ war. Jetzt bei den Samaritern wird er ausgegrenzt und schikaniert, weil er ein Jude ist. Aber dann stellt er sich hin und fängt an zu lehren und zu predigen und das Evangelium zu verkündigen in aller Einfachheit. Und dann passieren auch noch Zeichen und Wunder Gottes. Und er löst so richtig echte Probleme, die haben in seinen Predigten. Ja, und die Kraft Gottes ist mit ihm, dass sie alle einmütig auf ihn hören. Einmütig, sag mal einmütig. einmütig hören sie den Verkündiger des Evangeliums. Einmütig. Das ist deswegen wichtig, weil diese Stadt nämlich keine einfach so eine Stadt war, sondern es war eine besondere Stadt. In der Stadt wurden die Leute vorher, bevor Philippus dorthin kam, von einem Mann namens Simon Magus nennt ihn die Kirchengeschichte, mit Propaganda vollgedröhnt wurde, dass es nicht mehr feierlich war. Dieser Simon hat die ganze Stadt medial gleichgeschaltet, dass sie alle gleich denken. Der hat im Radio und im Fernsehen dafür gesorgt, dass immer nur dieselbe Meinung, seine Meinung, gepredigt wird und veröffentlicht wird. Und er hat sich immer als was Besonderes und noch Größeres und Schöneres hingestellt, bis zum Schluss die ganze Stadt geglaubt hat, dieser Mann ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Ich spreche jetzt von dem Simon, nicht von dem Philippus. Simon hat die Leute alle unter seine Fuchtel gebracht. Er hat ihnen nicht wirklich was gebracht, weil Kranke sind nicht geheilt worden. Er war ein Zauberer, ja, weil es waren ja noch genug Kranke da für Philippus. So richtig los ging es erst unter Philippus. Aber auf was ich raus will, ist Folgendes. Wir haben es hier mit einer Stadt zu tun, die voll von der Propaganda vollgedröhnt war, die nur in eine Richtung gedacht hat, die nur Quatsch gedacht hat, nur Mist gedacht hat. Ja, dieser Simon Magus hat auf dem Marktplatz Versammlungen abgehalten, indem er seine Show gemacht hat und verkündigt hat, dass er der Größte ist. Ja. Ich bin die Kraft, die man die Große nennt, die Kraft Gottes. Und das ganze Volk, das vor ihm stand, du bist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Und so ging das hin und her. Woher weiß ich das? Ja, es steht so in der Bibel. Also nicht ganz so, aber drei Viertel so. Ich lese euch vor, was da steht. Es war große Freude in jener Stadt. Vers 8, Vers 9. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt. Der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich. Nicht nur das Volk in dieser Stadt, sondern das Volk von ganz Samaria. Der hat also den ganzen Landstrich vollgedröhnt mit seinen Sendungen. Dem hingen alle, sagen wir alle, vom Kleinen bis zum Großen, das heißt von den Geringen bis zu den Wichtigen, und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit seinen Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Was hat die Propaganda gegen das Evangelium bewirkt? Nichts. So, nur weil Leute jetzt gehirngewaschen sind und komische Sachen denken, das ist vollkommen egal. Im Untergrund des Herzens, im Untergrund des Bewusstseins fragen die Leute nach Gott. Die merken, ey, wir werden hier voll gelogen. Dieser Simon, der ist doch eigentlich ganz anders drauf. Ja, und überhaupt, und das ist doch alles irgendwie nicht richtig. Und die merken, dass da irgendwie was Schräges in der Luft liegt. Und sie schreien nach der wahren Wahrheit. Und jetzt kommt einer und predigt die wahre Wahrheit. Und dann bekehren sie sich in Massen. Die ganze Stadt bekehrt sich. Ich finde es gut. So, falls du das Empfinden hast, ja. Manche Leute, ob das jetzt in Russland ist oder in der Ukraine oder in Deutschland oder sonst wo, wir werden hier von einer einseitigen Meinung immer bombardiert. Sag ich dir, na und? Es stört das Evangelium und die Verbreitung vom Evangelium nicht im geringsten. Amen. Okay? Denn Jesus hat Vorrang. Und sein Wort muss Vorrang haben vor der Propaganda. Wenn du also in aller Einfachheit das Evangelium mitteilst, was Jesus für dich gemacht hat, wie du zu Jesus gefunden hast, dann passiert was Interessantes. Die Kraft Gottes wird in deinen Worten frei. Und es verändert sich was im Herzen derer, die dich hören. Und dann fragen sie, hey, du bist zu ruhig. Obwohl doch die Welt auseinanderfällt. Wir wissen doch, der Planet verbrennt und überhaupt. Und du sagst, der Christus hat Vorrang. Ich bin in Christus. Mir geht's gut. Es langt. Und dann siehst du, was sich da tut. So, also, auch wenn jetzt schwierige Zeiten auf uns zukommen sollten, denn auch wenn jetzt Corona vorbei ist, es ist ja nicht so, dass jetzt deswegen alles vorbei ist, sondern es gibt ja immer noch Klima, wisst schon, da wird man ja auch Sachen begrenzen und bestimmte Härten den Leuten auferlegen und so. Und dann auch der Krieg, heißt noch lange nicht, dass der jetzt vorbei ist oder zu Ende geht oder irgendwie sowas. Es kann ganz, ganz komisch ausgehen, wenn wir da nicht weiter beten. Okay, das zum Schluss, Sachen passieren auch bei uns hier im Land, die nicht gut sind. Denn ich garantiere euch eines, das ist kein, ich übertreibe es zwar nicht, sondern es ist einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Was da jetzt aus dem Osten an Flüchtlingen kommt, sind viele, viele echte. Aber da sind garantiert auch Saboteure dabei und Agents Provocateurs, okay, Provokateure. Ist euch das bewusst? Okay, also es kann durchaus noch interessant werden bei uns hier. Und es kann gut sein, dass die Leute einen Sündenbock brauchen und es kann gut sein, dass diese Sündenbock die Christen sind. Bestimmte Prägung von Christen. Ich habe es euch gesagt. Okay. Lasst uns beten miteinander. Vater, uns ist bewusst, dass man nicht jedes Problem wegbeten kann. Manche Sachen müssen passieren. Aber Vater, wir erkennen im Nachhinein, dass die Gemeinde in Jerusalem Schwierigkeiten bekommen hat, weil sie eben nicht in alle Welt gegangen ist, sondern weil sie sich selber so sehr gefallen hat. Vater, hilf uns, dass wir uns nicht um uns selber drehen, sondern dass wir tatsächlich ein evangelistisches Herz haben und Leuten wirklich helfen wollen. Vater, wir bitten dich, dass du uns da Türen öffnest, dass wir da noch effektiver sein können, jeder einzelne von uns. Vater, wir bitten dich, dass du auf uns blickst und uns siehst, Vater, wie wir uns da bemühen und wie wir uns da investieren. Und Vater, wir sehen natürlich auch deinen Segen. Vater, wir bitten dich, dass du das würdigen tust und dass du uns deswegen neue Türen und größere Türen auftust, der Verkündigung von Gottes Wort. Und Vater, auch für jeden einzelnen von uns daheim. Vater, wir bitten dich, dass du siehst, dass wir es ernst meinen, dass wir dir ernsthaft nachfolgen. Dass du deswegen, Vater, das Gericht von uns an uns vorübergehen lässt. Vater, den Todesengel wie in Ägypten seiner Zeit an uns vorübergehen lässt. Und uns segnest, damit wir weiterhin ein Segen für andere sein können, Herr. Vater, damit man den Unterschied wieder sieht. Zwischen denen, die dir nachfolgen und denen, die dir nicht nachfolgen. Und Vater, wir beten auch für unser Land. Vater, wir bitten dich um Frieden fürs Land. Vater, ja, es gibt so viele Gründe, weshalb man da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müsste als Christ und sagen müsste, oh Mann, Herr, erneuer von der Politik her. Aber Vater, was wir brauchen, ist eine Erneuerung von der Gemeinde her, vom Leib Christi her. Deswegen bitten wir heute Morgen, Herr, gib uns Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, Herr. Und Vater, gib uns hingegebene Mitarbeiter, die den Geist Gottes transportieren, wie Stephanus und wie Philippus, Herr. Und Vater, wir bekennen, dass das wirklich eine große Sache ist und eigentlich uns zu groß ist. Deswegen befehlen wir dir das jetzt alles an. In Jesu Namen. Amen. Amen.